Es wird einiges sein, ein paar Dinge, die sich wiederholen gestern, aber es wird auch einiges, denke ich, Neues sein für die, die gestern da waren. Hier seht ihr dieses wunderbare Bild, ich komme ja aus dem Allgäu. Ich möchte euch jetzt einladen zu einer Wanderung. Also ihr seht hier zwei, hier liegt Wiedenest. Und hier oben ist Kempten im Allgäu, hier, diese schöne Sonne. Nein, das ist natürlich ja nicht gemeint, das soll das Allgäu sein. Vielleicht bist du heute hier und du sitzt hier noch so, du schaust mich zwar nicht an oder bemühst dich, mich nicht anzugucken, aber denkst, boah, nee, ich bin heute nur da, weil XY da ist, aber eigentlich interessiert mich das gar nicht. Da möchte ich dich einfach bitten, wende dich hinzu und schau, was vielleicht Gott für dich hat. Ich möchte euch mitnehmen auf eine Wanderung und wenn wir oben am Peak angekommen sind, ich hoffe, das wird heute Nachmittag sein, dass man ein Stück weit etwas mehr Überblick hat über das, was hier von diesem Thema relevant und wichtig ist. Genau, das ist das Buch, haben wir gesagt, brauche ich nicht mehr erwähnen, genau, könnt ihr gerne mitnehmen. Ich hatte es gestern kurz erwähnt, es war nicht so lustig, ich habe mal das Seminar gehalten und in der Schweiz und habe dann gefragt am darauffolgenden Tag.
Könntest
du
ein bisschen nach links
gehen, weil du bist ja, das, hier in die Ecke, ja. Er gibt mir eine genaue Platzanweisung. Das ist jetzt schon ein bisschen direktiv gewesen, ja, okay. Da fragte ich, was könnt ihr euch denn erinnern vom Seminar von gestern? Das ist eine gefährliche Frage, was sagen dann die Leute, gell? Oft hört man da Dinge, von denen man gar nicht weiß, dass man sie überhaupt gesagt hat. Und dann sagte jemand und stand auf in der Schweiz und sagte, ich kann mich erinnern an das Piratenschiff. Ja, und das ist hier das Piratenschiff, was gestern oder was damals jemand gemeint hatte, gesehen zu haben. Das soll also kein Piratenschiff sein, das hat ein Freund gezeichnet. Hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um eine Illustration dessen, was in der Antike der Begriff Apostel gemeint hat oder meint. Stellt euch vor, Matthäus 10, Jesus betet in der Nacht. Er hat ja mehrere Jünger, die mit ihm unterwegs waren. Frauen, Männer, Kinder waren mit ihm unterwegs. Jetzt betet Jesus nachts, bekommt vom Vater eine Inspiration und geht am nächsten Tag, kommt Jesus auf 12 Personen zu, spricht sie an und sagt, euch berufe ich in einen Dienst und er qualifiziert diesen Dienst mit dem Terminus Apostel. Und das ist schon interessant, das tut man nämlich sonst Jesus an keiner Stelle, dass er plötzlich einen neuen Begriff reinigt. Deswegen ist es nicht unwichtig zu bedenken, Jesus hat ja in einer Zeit gelebt, da ist ja dieser Begriff Apostel hat eine Bedeutung. Apostel ist hier nicht gemeint, einfach ein Apostelos senden, Apostolos der Gesandte, sondern der Apostel war damals in der Zeit der Antike jemand, der im Namen des Königs auf einem Schiff zum Beispiel ein Schiffskommando leitete und im Namen des Königs in neue Gebiete gegangen ist, als Kolonien für den König erschlossen hat und die Kultur des Königs in das neue Gebiet implementiert hat. Das ist schon recht wichtig. Es geht also nicht nur um eine Ebene, sondern es geht um mehrere Ebenen, was ein Apostel, wozu ein Apostel gesandt ist, nämlich dass er die Denkweise, die Kultur des Reiches Gottes, des Willens Gottes, des Evangeliums, der Ausrichtung der Herzen von Führungskräften in Politik und Wirtschaft auf die Furcht Gottes, gehört alles dazu. In Kultur, in Bildung, in verschiedensten Bereichen der Wille des Königs des Himmels auf die Erde kommt. Diesen Begriff greift Jesus auf. Dazu bevollmächtigt er in einer besonderen Weise diese 12. Und wenn man in der Bibel mal schaut, wo werden Menschen direkt als Apostel bezeichnet oder indirekt, dann kann man es in Hebräer 3, Vers 1, Christus der Apostel schlechthin, ist überhaupt interessant, auch vom fünffältigen Dienst, Christus der Hirte, der König, er ist auch der Evangelist, auch wenn das explizit nirgends heißt, ist ja klar, er ist das in reinster Form, das ist ja auch als Apostel, ich habe das im Buch dann auch ausgeführt. Dann kommen die 12 Apostel, es ist außer Frage, dass die 12 Apostel eine Sonderstellung haben, die schon darin sich begründet, dass dass in der Offenbarung die 12 Pforten danach den Namen der 12 genannt sind. Dass man hingeht und sagt, dass Paulus zu den 12 gehört, ist meines Erachtens völlig konstruiert, weil man dem Thema ausweichen will, dass es 12 Apostel gibt plus noch andere. Ja? Und bei Paulus wird niemand bestreiten, dass das ein Apostel war. Das ist ja der Apostel, von dem wir am meisten wissen. Deswegen nimmt man den Apostel Paulus gerne zu den 12 rüber, aber er gehört eigentlich nicht zu den 12, sondern Judas fällt aus, Matthias wird nachgewählt. Ja? Das andere ist mir ein bisschen zu konstruiert. Wenn man jetzt hier schaut, hier gibt es unterschiedliche, in der rechten Spalte unterschiedliche Personen, die direkt oder indirekt als Apostel bezeichnet werden. Besonders interessant sind zwei Personen, die ich herausgreifen möchte. Einmal Junia, Römer 16, Vers 7. Junia ist ein Frauenname. Und da heißt es, unter den Aposteln gab es Andronikus und Junia, die sogar außergewöhnlich unter den Aposteln in ihrem apostolischen Dienst waren. Jetzt ist es doch ziemlich interessant, dass bis ins 13. Jahrhundert Aetius Romanus war der Erste, der im 13. Jahrhundert gesagt hat, das kann keine Frau gewesen sein. Und wenn ihr die Kirchengeschichte kennt, ein Origenes der Stählerne, wie die alle so geheißen haben, die hießen ja nicht umsonst so, das war ein ziemlicher Hardliner, aber die waren einig, hey, das ist doch großartig, Gott gebraucht sogar Frauen im apostolischen Dienst. Wenn ihr kirchengeschichtlich genauer ansteigt, könnt ihr sehen, 12. bis 13. Jahrhundert fing ja auch die katholische Kirche, das alles ist nur westliche Kultur, katholisch, römisch-katholisch an, dass man viel stärker diesen ganzen Priestertum abgekoppelt hat in ein Sondertum. Ja, kam man nicht drauf, Priestertum, Sondertum. Also das sind schon Merkwürdigkeiten, die dann da reinkamen von der Lehre her, wo man auch machtzentrisch gedacht hat und dergleichen, ist euch wahrscheinlich vertraut, viele Gedankengänge. Also interessant ist hier von der Kirchengeschichte, wird hier die Frau von dem, was wir an Reflexionen kennen, von den ersten 1000 Jahren, wird dieses apostolische Dienst weiblich mit verankert. Ich bin hier, denke ich, recht nüchtern, wenn es anders wäre, wäre es anders. Es ist aber so. Und dann kann ich nicht draus umgehen. Deswegen der fünffältige Dienst, auf den wir nachher noch zu sprechen kommen, auch der apostolische Dienst, auch der Evangelisten, Hirten, Lehrer und dergleichen, da gibt es keinen Anhaltspunkt, dass nicht auch Frauen innerhalb dieses fünffältigen Dienstes tätig sind. Und das ist ein deutlicher Unterschied zu dem Thema, ob Frauen Älteste sein können. Das ist ein vollkommen biblisch anderes Thema. Ja? Das muss man sehr klar unterscheiden. Das darf man nicht alles zusammenwürfeln. Das Thema ist nochmal ein anderes. Das dürfte ihr im anderen Seminar behandeln. Ja? Hier geht es jetzt um das Thema des Apostolischen. Was apostolisch ist, komme ich gleich drauf. Es gibt sehr viele Frauen in der Missiologie. Der überwiegende Missionswerke sind von Frauen gegründet worden, gar nicht von Männern. Es gibt sehr, sehr viele Frauen, die in dieser Gabe tätig waren, auch ihr Leben gelassen haben und hier in dem Bereich unterwegs waren. Ich möchte noch zwei andere herausgreifen aus dem rechten Spart, hatte ich gestern auch gemacht, weil es mehrere Ebenen symptomatisch gut aufzeigt. Das ist Paulus und Barnabas. Barnabas bekommt den Impuls, hol mir Paulus von Tarsus, der da 14 Jahre nach seiner Wiedergeburt war Paulus in Tarsus. Was er dort gemacht hat, wissen wir nicht, wird uns nicht ein Satz gesagt. Er wird wieder zurückgeholt nach Antiochien. Zuvor heißt es, dass Paulus zum Glauben kam und wohl in seinem alten Frequenz sehr zelotenmäßig gewirkt hat, wollte ich schon sagen, gewütet hat, gewirkt hat in Jerusalem und die Gemeinde gesagt hat, das ist uns einfach zu unwuchtig, was du machst. Deswegen nehmen wir dich raus. Eine Nacht- und Nebelaktion hat man ihn aus Jerusalem rausgenommen, Apostelgeschichte 9, und dann heißt es, die Gemeinde hatte Ruhe und Frieden und wuchs. Also irgendwo hatte der Paulus noch ein paar doch größere Unwuchten drin, als er zum Glauben kam. Es wird nicht dezidiert auch angeführt, aber die Wirkung ist doch interessant. Jetzt ist Paulus gleichsam wie weg verschwunden. Barnabas bekommt diesen Impuls. Er holt ihn nach Antiochien. Das heißt es, Apostelgeschichte 12, dass Paulus um mit anderen als Lehrer und Prophet unterwegs war. Gerade mit dem apostolischen Dienst hat er nichts zu tun gehabt. Lehrer und Prophet. Apostelgeschichte 12. Jetzt war er ein Jahr dort wirksam in Antiochien. Steht alles in diesem Kapitel. Und dann, Apostelgeschichte 13 heißt es, als die Gemeinde betete und fastete, sprach der Heilige Geist, sende mir aus, Sende mir aus, Apostellos, sende mir aus Paulus und Barnabas zu dem Werk, zu dem Dienst, wozu ich ihn jetzt und wozu ich sie jetzt berufen habe. Und dann heißt es Apostelgeschichte 14, Vers 14, die Apostel Paulus und Barnabas werden beide als Apostel bezeichnet. Und dann ging dieses Missionswirken los, die erste Missionsweise, zweite, dritte, das, wo wir Paulus vom apostolischen Dienst her kennen. Es sind zwei Ebenen, die hier sehr wichtig sind. Erstens, es kann sein, dass du heute hier bist und du bist um die 50 wie damals, du bist schon älter, schon alt, meine Kinder sagen manchmal, boah, Papa, da haben wir einen kennengelernt, der ist schon so alt gewesen. Sag ich, wie alt war der dann? Der war bestimmt schon 50. Ja, ich bin 52. Sag, was? Und wie empfindest du mich? Dann rudern sie meistens wieder ein bisschen zurück. Okay, also ihr wisst, 50, wie du dich auch empfinden magst. Du hast schon viele Jahrzehnte vielleicht in gewissen Diensten gedient und jetzt kann es sehr gut sein, dass Gott Berufungsveränderung, Spezifizierung vornimmt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der im gemeindlichen Kontext viel zu wenig aufgegriffen wird. Wie verändern sich denn im Laufe unserer Jahrzehnte unsere spezifischen Beauftragungen? Die verändern sich denn? Und wisst ihr, die verändern sich auch bei Pastoren, fast immer. Es gibt nicht überall, aber bei sehr, sehr vielen. Und dann hast du ein Riesenproblem, wenn ein Pastor, der vielleicht mit 30 in eine Gemeinde kam, 10, 15, 20, 25 Jahre dort in einem pastoralen Dienst tätig war und jetzt verschieben sich plötzlich Berufungsprofile bei ihm und er selbst nimmt es vielleicht gar nicht wahr und du merkst, irgendwie passt das Ganze nicht mehr zusammen. Meine Mutter kam mit Mitte 50 Jahren zum Glauben. Ich komme aus einem völlig heidnischen Hintergrund, die kam nachher zum Glauben. Meine Mutter wurde übrigens in einer Baptistengemeinde getauft mit 17. Habe ich neulich mit ihr ein Gespräch gehabt, jetzt ist meine Mutter 83, das ist echt eine fitte geistliche Frau. Das ist also für mich wirklich super, super Frau. Ich bin so dankbar. Und dann habe ich sie gefragt, wieso hast du nie irgendetwas von Jesus uns erzählt? Nee, ich habe 0,0. Du warst doch getauft. Dann habe ich sie gefragt, denkst du, dass du überhaupt Christin warst, wiedergeboren warst? Ich habe jetzt eine differenzierte Antwort erwartet. Ja, das war so und so und so. Sagt meine Mutter zu mir, ich war auf keinen Fall Christ. Stell dir das mal vor. Das war nie eine Bekehrung. Nie. Das war nie eine echte Nachfolge. Also wirklich enorm. Und was ich interessant finde, auch in diesen hohen Lebensebenen, mit 75, 76 habe ich bei meiner Mutter wahrgenommen, sie konnte es selber auch sehr gut sagen, da veränderten sich nochmal Gabenprofile. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Gemeindeebene, dass wir einen Raum haben, dass wir uns miteinander auch entwickeln können in den Veränderungen unserer Berufung. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn du jemanden wo reinsteckst oder selber wo drin bist, du merkst, wie an einem Gasherd, dass vielleicht die Flamme auf einer Ebene von Gott oftmals runtergedreht wird, auf einer anderen Ebene hochgedreht wird, dann musst du dieser Ebene folgen. Und eine Berufung ist immer auch eine heilige Beschlagnahmung. Das ist nicht so, dass Gott uns nur fragt die ganze Zeit. Ja? Also ich habe das ja selber erlebt, das mit 748 sagt Gott zu mir, wir haben überlegt, wie gehen wir Gemeinde von 500 auf 1000, wir haben alle möglichen Pläne gehabt. Und sagt Gott zu mir, du bist aber nicht dabei. Für dich habe ich was anderes. Das war für mich echt ein Schock. Er hat mich gar nicht vorher gefragt, ob ich einverstanden bin. Ja? Gott darf das. Wir sagen ihm doch so, Herr, hier ist mein Leben, mach was du willst. Aber frag mich vorher. Gell? Nein, wenn er das dann macht, dann tut er das. Und das hier ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ein Seitenaspekt gewesen, von Berufungsfeldern in unserem Leben. Und ich glaube, dass heute hier Männer und Frauen sind, und du merkst, du bist an einem Schnittpunkt, wo manche von uns sind auch an einem Schnittpunkt, wo sie merken, vielleicht geht mein Dienst stärker im fünffältigen Bereich von Ebenen des Lehrer und Hirten in einen anderen Bereich stärker über. Der Herr ist souverän über das. Paulus hat es so erlebt. Und viele andere auch. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist das eine. Das zweite ist, einfach nüchtern gesehen, wir können erkennen, dass Paulus und Barnabas beide als Apostel bezeichnet werden. Hast du schon mal 12 plus x, da bist du bei den 12.000. Den Paulus, den klamüsert man manchmal da, das ist nicht korrekt, da bei den 12 meinen, habe ich schon gesagt, aber spätestens bei Barnabas kann man sagen, naja, ist jetzt ein Übersetzungsfehler oder was ist hier? Er wird als Apostel bezeichnet. Deswegen ist es interessant, mit dem Wort Gottes sich hier zu beschäftigen, weil wir brauchen eine innere Gewissheit, ob das Substanz hat vom fünffältigen Dings aus dem Wort Gottes oder nicht. Ich hatte es gestern angeführt, wenn man in die Kirchengeschichte schaut, dann sehen wir rückwirkend, ich habe im Buch da etliche eingeführt, welche Personen alle rückwirkend als Apostel bezeichnet werden. Das ist ganz interessant. Beatus, Apostel der Schweiz, Nino, unsere Frau, Apostelin von Georgien. Die georgische orthodoxe Bewegung sagt sogar, die ist den 12 gleich. Ja? Also man muss sehr aufpassen bei der ganzen Theologie, wir haben immer so westlichen Blickpunkt, aber wenn man das ein bisschen weltweit sieht, es gibt noch andere Menschen, die auch gedacht haben, es gibt nicht nur römisch-katholisch, es gibt die Orthodoxen, da gibt es sehr unterschiedlich, da gibt es unterschiedliche Bewegungen innerhalb der Kirchengeschichte. Das ist ja nicht nur eine homogene Bewegung, das äußert sich auch hier. Wir hatten einen, der heißt Magnus Apostel des Allgäus, über den habe ich auch ein Buch geschrieben, weil mich der halt besonders jetzt interessiert hat. Ein iroschottischer Mönch. Und diese Person habe ich deswegen hier mit reingenommen, weil du siehst, das sind keine netten Gemeindeonkels. Die sind nicht nett. Die sind ziemlich Brecher gewesen. Von ihrer Wortverkündigung heißt es im Allgäu, als sie in die Dörfer kamen und das Evangelium verkündigten, dass die Menschen geschockt waren. Der Allgäuer, den zu schocken, da muss was kommen. Die waren schon optisch interessant. Wenn hier ein iroschottischer Mönch sitzen würde, dann wären wir alle, die wir hier im Raum sitzen, irritiert. Wir wären alle irritiert. Ich glaube, nicht einer wäre nicht irritiert. Also ich wäre auf jeden Fall irritiert. Der würde nämlich hier sitzen wie Miraculix bei Asterix und Obelix. Der kennt ihr den? Diesen Zauberer. Denn ganz viele von diesen Iroschotten sind zum Glauben gekommene Druiden. Durch eine große Erweckungsbewegung sind fast alle Druiden zum Glauben gekommen. Und dann haben die nicht gleich ihre Jeanshosen alles abgelegt, sondern die haben teilweise noch ihre Klamotten daran gehabt. Das waren solche Gewänder wie hier. Dann hatten sie eine Tonsur, also eine Haarebene vorne geschoren, hinten lange Haare. Sie hatten immer einen Stab in der Hand, sie hatten verschiedene andere Sachen dabei. Und sie waren sehr, sehr intensive Wortverkündiger, die mit Zeichen und Wunder verkündigten. Beispiel, Kolumban 610, Bregenz am Bodensee. Die haben herausragende Quellen, die sind außergewöhnlich gut, also das ist sogar weltweit was Außergewöhnliches, weil die Vita von Kolumban in der Bibliothek in St. Gallen, das ist eine ganz berühmte Bibliothek, eine der berühmtesten der Welt, archiviert ist. Und interessant ist, dass die St. Gallener, die Schweizer, die haben alles durchgescannt und du kannst auf Internet gehen, Computer, und kannst dir die Originaldinge komplett anschauen. Das ist hochinteressant. Weil dorthin gehen, da dürfen nicht mal die Schweizer Professoren hin und sich das anfassen und so. Das ist alles ganz speziell archiviert und so. Und da gibt es die alte Vita von Columban, die ist faszinierend. Und da heißt es 610, kommen diese iroschottischen Mönche mit dem apostolischen Profil, da komme ich gleich drauf, was das heißt, kommen in eine dem Heidentum zerfallene Kirche an den Bodensee. 610. 610 gibt es eine dem Heidentum wieder zugefallene ehemalige Kirche. Das ist der Wahnsinn, oder? Das gibt für uns jetzt Hoffnung. Ja? Weil wir leben ja auch in einer Zerfall in den ganzen religiösen oder kirchlichen, auch christlichen Ebenen. Also wir nennen es Säkularisierung. Das ist ja wirklich ein Zerfall, in dem wir leben. Und jetzt brauchen wir solche Kolumbans, der kam dann rein und dann haben die gerade ein heidnisches Fest gehabt und haben ein Bier geladen gehabt, da ging es drunter und drüber, haben ein großes Fass gehabt und haben sich vollgesoffen und so. Und dann kam der Kolumban dann mit seinem Stab rein und dann heißt es, dass er im Namen Jesu das Fass anblies und das Fass explodierte. Und die Stimmung war anders. Und säkulare Historiker sagen Folgendes. Sie sagen, aufgrund der Wirkung, die man eindeutig sehen kann, muss an all diesen Geschichten was dran sein. Ein Beispiel, Gallus und Columban, die beiden iroschottischen Mönche. Gallus hatte dann St. Gallen gegründet, wurden gerufen von einem Fürsten, dessen Tochter im Sterben lag. Jetzt hat dieser Fürst, das ist hochinteressant. Ich erzähle das manchmal so in Lions Clubs und so. Das ist wirklich, da hören alle ganz. Aber dieser Fürst hat dann erst die normalen Bischöfe gerufen, die fränkischen, also die Kirche. Die hatten keine Vollmacht. Er hat gesagt, euch brauche ich nicht. Hat irgendjemand Vollmacht, jetzt hier zu handeln? Dann kamen die iroschottischen Mönche, haben die Hände aufgelegt und das Kind wurde geheilt. Es ist Folgendes passiert, das fing es für den Historiker an, interessant zu werden. Er sagt, interessant ist Folgendes, der Fürst sagt, mein Kind war sterbenskrank, die anderen konnten es nicht heilen, ihr habt es geheilt, deswegen bekommt ihr jetzt Land von mir. Und das ist alles urkundlich verbürgt, die Wirkungsweise. Plötzlich kriegen die Land und Gunst und diese ganzen Dinge. Das sind ganz faszinierende Bewegungen, die ich da im Buch angeführt habe, auch von der Vita her, wenn ihr das lest, das ist wie Apostelgeschichte, Weiterführung, das ist wirklich faszinierend. In Bregenz haben Forscher, also Universität, sehr gut gearbeitet, das gefällt mir wirklich, finde ich, außer, das sind ja keine jetzt erstrangige christliche Leute, sondern einfach Historiker, die haben gesagt, so ungefähr sahen die aus. Und hier steht auf der Tafel in Bregenz, also in Österreich, am Bodensee, steht auf der Tafel folgender Satz: Predige das Evangelium gleich, ob es den Menschen passt oder nicht. Das waren so die Iroschotten. Da können wir viel von lernen. Wir sind, wollte schon sagen, wir sind so feige geworden. Ja, ich will euch nicht beleidigen, aber also ich sage mal es von mir. Ja, wo sind die Männer und Frauen, die heute aufstehen und kühn mit geistlich gegebener Autorität reinsprechen in diese wilde Zeit, die so ist wie im 7. Jahrhundert? In vielen Bereichen. Und das hat natürlich jetzt auch, können auch Evangelisten und verschiedene Personen sein, das ist klar, ganz für mich gar keine Frage, das muss, Evangelisten haben diese Salbung auch, also diese Kraft Gottes auch ganz stark. Was ist jetzt das spezifisch Apostolische? Und ich möchte zwei Punkte herausgreifen, die kenntlich machen sollen, was ist das, was wir heute in besonderer Weise brauchen, das wir fördern sollen, das wir im Herzen öffnen sollen, für das wir in Demut beten sollen, weil unser Land, unsere Gemeinde ist dringend brauchen, das ist kein Luxusthema. Das spürt auch ein Wiedenest. Und viele andere auch. Ja, das merken wir auch, wir brauchen das. Wir brauchen die Kraft Gottes in den Dingen, sonst ist es nur Gerede und wir meinen es gut, aber es passiert nichts. Ich bin übrigens ein ganz großer, intensiver Fan von den ganzen Evangelisationen, wo wirklich Menschen sich bekehren. Das wäre ein ganzes Thema für sich, ist aber nicht heute unser Thema. Da ist es unglaublich wichtig, dass Menschen wirklich mit Gott selbst in Berührung kommen und ihr Leben Jesus anvertrauen, von Neuem geboren werden. Ich wurde an einem Tag von Neuem geboren. Am nächsten Tag habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr so fluchen, wie ich das vorher gemacht habe, weil die Wirksamkeit des Heiligen Geistes da war. Wir können das nicht machen, dass Menschen nicht durch die Wirksamkeit des Geistes Gottes Christ werden. Das funktioniert nicht. Und bei jeder ethischen Frage, bei jedem kleinen Ding, muss man sagen, ja, aber mach doch ein bisschen in der Gemeinde mit. Und das darfst du doch nicht machen. Kein Sex vor der Ehe und das und das und das und das nicht. Das ist ja gruselig. Ja? Sondern der Heilige Geist musste doch das innere Zeugnis geben, 1. Johannes 2, dass du eine Freude hast, jetzt das Richtige zu tun. Und deswegen brauchen wir diese Momente so entscheidend. Und ein wichtiger Moment ist eben das Apostolische. Das bedeutet, wenn man fragt, was der Hirte hirtet, der Evangelist evangelisiert, der Prophet prophezeit, ist alles da, der Apostel, Apostel, oder? Damit ist alles gesagt. Was heißt Apostel? Das ist ja leider ein Begriff, der erstmal gibt es den so nicht und zum anderen muss man das füllen. Was ist denn das Charakteristikum einer solchen Begabung? Ich möchte es auf zwei Dinge fixieren und fokussieren. Erstens, Paulus sagt, 1. Korinther 3, ich habe in meiner Berufung, was Gott mir geschenkt hat, in dieser zweiten Teil meines Lebens, was ich von euch erzählt habe, ich habe als weiser Baumeister gebaut. So charakterisiert er seine apostolische Berufung. Damit ist etwas sehr Wesentliches zum Ausdruck gebracht. Ein weiser Baumeister, griechisch Architekton, ich habe als Architekt gewirkt. Ein Apostel ist ein geistlicher Architekt. Und Architektos, da kommt unser Begriff Architekt, heißt wörtlich, ein schönes griechisches Wort, der Erste am Bau. Oder man kann auch sagen, der erste Künstler. Ich hatte es gestern angeführt, wir haben ein Gemeindezentrum gebaut, ein größeres, und hatten das Glück, dass wir einen Oberbauleiter bei uns der Großbaustellen in Deutschland geleitet hat, den hatten wir bei uns in der Gemeinde, war sogar Ältester bei uns. Und das war für uns genial, weil er hat Folgendes gemacht. Wir haben, ich überlege gerade, doch 20.000 Stunden haben wir als Gemeinde, nur als Gemeinde in diesen Bau investiert. Waren über 20.000 Stunden, man musste das ja aufschreiben aus Versicherungsgründen. Und dann kamen auch die ganzen Handwerker und Gewerke dazu. Wir haben Turnhalle und 200.000 Quadratmeter mit allen möglichen Dingen dran. Und haben zwei Bautage gehabt, also die Bauarbeiter halt durchgehen, und wir mittwochs und samstags. Anderthalb Jahre lang. Am Samstag waren im Schnitt 30 bis 40 da, am Mittwoch und Samstag 40 bis 60. Jeden kontinuierlich als Gemeinde. War für uns ein unglaubliches Erleben, und danach ging es uns als Gemeinde noch viel besser als davor. Es war zwar anstrengend, aber es war echt ein Miteinander, es war genial. Warum war das so genial? Ohne den Toni wäre das eine geniale Katastrophe geworden. Weil dieser Mann hatte die Gabe, als weiser Baumeister die unterschiedlichen Begabungen so zueinander zu stellen, dass die Handwerker oder wir nicht übereinander herfallen, sondern miteinander etwas bauen. Wenn du mal ein Haus gebaut hast, dann weißt du das mit den Handwerkern. Das ist so eine Sache, wenn die aufeinandertreffen. Ja? Und weil irgendwas nicht läuft am Bau, dann wird jeder, sagt der andere, schuld und so. Das ist genau wie die Gemeinde Jesu. Ja? Paulus sagt einmal, passt auf, Galaterbrief, dass ihr euch nicht untereinander auffresst. Stell dir mal vor, jetzt, wir verlassen den Tag heute und sind plötzlich fünf weniger da, weil fünf aufgefressen worden sind. Es ist schon eine ziemlich markante Metapher. Er meinte es nicht ganz wörtlich, aber er meinte schon, ihr wisst, was gemeint ist. Es kann eine Stimmung unter uns sein, wo man sich geradezu so stark aneinander reibt, dass im Grunde genommen die ganze Energie plus mehr Energie verpulvert wird in die inneren Streitigkeiten der Gemeinde. Ich begleite ja momentan 15 bis 20 Gemeinden, und eine Gemeinde, die sind genau an so einem Punkt jetzt, da ist die Ältestenschaft so in einem Zerwürfnis untereinander, das ist wie ein Krebs, der so viel Energie aus den Organismen des jeweils einzelnen Personen zieht, im wahrsten Sinne des Wortes, die werden krank, die haben keine Energie mehr, die sind, allen geht es schlecht. Nur der Ältestenschaft, weil der Krebs wirkt. Und das streut dann nach außen, Spaltung kommt übrigens von immer, von innen nach außen, streut nach außen in den Leib Christi rein, und alles zerfällt nur noch in sich, und die gesamte Energie plus mehr, was man hat, also man ist völlig erschöpft, ist, weil man miteinander überhaupt nicht mehr zurechtkommt. Und das hat sehr viel damit zu tun, ob wir mit den unterschiedlichen Begabungen, die Gott uns gegeben hat, an der richtigen Stelle wirken können oder nicht. Das ist nicht die einzige Antwort, es gibt auch andere Ebenen, aber diese Ebene ist sehr bedeutsam. Deswegen ist apostolisches Wirken bedeutet, eine Fähigkeit zu haben, die unterschiedlichen Begabungen von Menschen zu erkennen, zu sehen und sinnvoll einzusetzen. Das bedeutet oder ist die Konkretion von weiser Baumeister. Alles andere ist Pillepalle. Das konkretisiert sich klar. Ein Evangelist konkretisiert sich dadurch, dass Menschen durch seine Verkündigung zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. Sonst ist er kein Evangelist. Ein apostolisches Momentum, das wirksam ist von apostolisch begabten Männern und Frauen, äußert sich darin, dass in dem Umfeld von solchen Personen Menschen eingebunden werden in Reich Gottes und Gemeinde, in beide Ebenen, um fruchtbar zu werden in dem, was Gott ihnen an Gaben geschenkt und anvertraut hat. Was sie manchmal vielleicht gar nicht wissen. Und ich behaupte, dass es eine besondere Begabung gibt, die mit der Gabe des Apostolischen zu tun hat, das in anderen Menschen zu fördern und zu entwickeln. Wenn man den zweiten Timotheusbrief nimmt, oder den ersten und zweiten Timotheusbrief, die werden in der Theologie die Pastoralbriefe genannt, weil der Paulus als Pastor einfach so, das ist so meines Erachtens nicht stimmig, das ist ein Brief eines hochgradig begabten Trainers, Coaches, Mentor, Förderer, Freisetzer, Paulus, an einen jüngeren Mann, wie man ihn jetzt fördert in seinen Begabungen. Dieser Brief ist exzellent. Und ein Prophet trägt in sich diese Gabe, die Paulus hier artikuliert, so gut wie nie in sich. Es gibt Ausnahmen. Ich habe noch nie oder ganz selten erlebt, dass Propheten sehr präzise andere Menschen so schulen können. Oft ein bisschen Freestyle und das ist nicht ihre Gabe. Sie haben woanders ihre Gabe. Auch bei einem klassischen Hirten, der großartige Gaben hat, kenne ich in Deutschland, in dem, wie ich das jetzt hier wahrnehme, in der Gemeinde Deutschland Baum, sehr selten. Sehr selten. Das ist ein besonderes Begabungsprofil, Menschen in diese Weise zu führen und zu trainieren. Ich denke an eine Gemeinde, die ich begleite, größere Gemeinde, sind großartige Leute. Das ist eine super Leitung. Das sind ganz erfahrene Leute, Menschen, wo Gott viel gemacht hat. Die haben einen exzellenten Jüngerschaftskurs entworfen, alle möglichen Sachen, also richtig ein tolles Gemeinde, also super Gemeinde. Aber an einem Punkt sagen sie, und das ist Demo, dass sie sagen, da steht wie Flanko da, wir wissen nicht, wie wir Mitarbeiter trainieren. Wir wissen auch, wie wir das machen. Wir wissen, die Jüngerschaftsebenen, die haben wir ganz gut. Wie führen wir zu Jesus, wie jüngerschaftliche Grundschritte gehen, Wort Gottes und diese ganzen Dinge, das haben wir. Das lebt bei ihnen sogar in vielfältiger Weise und in unterschiedlichen Generationen und so. Aber was machen wir jetzt mit Menschen, wenn die mal da sind, nach 5 oder 10 Jahren, wie fördern wir sie in ihrer Leidenschaft als Hauskreisleiter, als Lobpreisleiter? Wo sprechen wir mit diesen Leuten darüber, was mit ihnen passiert, wenn sie leiten? Ich weiß noch, ob du da schon mal Lehre darüber gehört hast. Was passiert mit dir als Leiter, wenn du leitest? Das ist sehr wichtig. Ich habe zum Beispiel ein Tool, das sind 10 Punkte PowerPoints, was mit uns passiert, wenn wir leiten. Zum Beispiel Einsamkeit, Zeiten der Wüste, jeder von uns erlebt das, kein Leiter, das ist ganz normal. Nur sagt keiner, das ist normal, dann denkst du, du bist abnormal. Zeiten, wo du merkst, es passiert überhaupt nichts. Leere Zeiten, Zeiten der intensiven Ablehnung. Ja? Das sind ganz wichtige Module, die müssen wir lehren. Wir müssen das lehren, dass zum Beispiel ein Mose von Gott empfangen hat. Er wollte das ja gar nicht. Ihr wisst ja, wie das ist, die Berufung. Und dann heißt es, dass Mose zum Volk ging und dann heißt es so, sie aber verstanden ihn nicht. Darüber müssen wir lehren. Wir müssen darüber lehren, dass es Menschen gibt, wenn du was empfängst und du hast es von Gott, du hast es zum Teil von, du bist richtig innerlich damit verbunden. Du gehst jetzt in die Gemeinde, du willst das einbringen, engagieren, dass du volle Kanne aufläufst. Da musst du als Leiter wissen, wie man damit umgeht. Es muss aufgegriffen, es muss trainiert und geschult werden. Oder ein anderes Beispiel, 1. Petrus 5, finde ich, Vers 1 folgende, ein geniales Beispiel. Da geht Petrus hin, der Apostel sagt, er sagt nicht mal, dass er Apostel ist, weil es unwichtig ist, weil er dienen will. Ja, deswegen spreche ich auch vom apostolischen Dienst. Er sagt, ich als Mitältester, er begibt sich da und sagt, hey, ich bin Mitältester. Ich sage euch Ältesten, weidet die Gemeinde nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Habt ihr überhaupt Freude daran? Wo gibt es einen Dienst in unseren Gemeinden, wo Mitarbeiter, Leiter, Älteste diese Leitung von außen gefördert, trainiert, geschult und motiviert wird? Das sind alles apostolische Mandate, die, wenn sie fehlen, das ist fatal. Das hat Auswirkungen. Das sind nochmal ihre schottischen Freunde. Da seht ihr hier die Punkte, das habe ich jetzt aus dem Buch raus, Kennzeichen apostolischen Wirkens. Ich habe jetzt hier 4 Bereiche, da könnt ihr im Buch das gerne vertiefen. Ich habe jetzt nur den Bereich herausgegriffen, die Fähigkeit zu bauen, auch strategisch zu bauen. Das ist das nächste Thema. Operativ leiten heißt, immer von Step zu leiten, was ist am nächsten Sonntag, dann. Aber man kommt im Grunde genommen nie dazu zu überlegen, als Gemeindeleitung, wie werden wir denn 2025 als Gemeinde, wo wollen wir uns hin entwickeln und welche Schritte müssen wir gehen, damit wir in 5 oder 7, 8 Jahren da sind? Also in Kempten würde ich sagen, ich war ja 20 Jahre da, wenn du sinnvoll etwas richtig umsetzen willst, dass das kraftvoll vorangeht, würde ich sagen, wenn es super, super, super schnell ist, 3 Jahre. Also 5 bis 8 Jahre war es in meinen Erfahrungen, das ist so der Zeithorizont. Dieses apostolische Thema, der fünffältige Dienst, all das, was damit verbunden ist, wenn du denkst, das machen wir nebenher so mit, das kannst du nicht vergessen. Es muss etwas sein. Es ist ja auch nur ein Thema von vielen anderen Themen. Da musst du wissen, wann ist was dran. Und da muss man über Jahre an gewissen Dingen arbeiten und vorangehen, damit man hier weiterkommt. Jetzt komme ich zu einem, das habe ich gestern nicht gebracht, übersprungen. Diese dualistische Weltsicht ist eine Weltsicht, die überaus stark in den unterschiedlichen Grundfrömmigkeit des evangelikal-pietistischen Seins verankert ist, das heißt auch unter uns. Die sieht wie folgt aus, davon sind wir durchaus stark geprägt. Die Gemeinde ist so, das ist die Gemeinde der Heiligen, rechts davon ist Gott, am Sonntag sind wir bei Gott. Am Montagvormittag klingelt der Wecker und der Schrecken des Tages beginnt oder der Woche und wir tauchen in den Dschungel der Welt. Ein dualistisches Weltbild. Das ist deswegen falsch, weil es so einseitig ist. Augustin hat schon mal gesagt, der Kirchenvater 4. Jahrhundert, die Gemeinde ist nicht nur ein Miteinander der Heiligen. Schön wär's. Martin Luther, ich weiß nicht, ob ihr Martin Luther kennt diesbezüglich, der sagt, mir braucht keiner erzählen, wie sündig wir im Mönchtum sein können. Ich war Mönch, brauchst mir nichts erzählen. Der haut es ja voll raus. Da war so viel Sündenpfuhl unter uns, so viel Welt in den Mauern unseres Mönchtums oder auch in der Kirche, macht ja doch nicht so, als wäre das alles heilige Welt. Und Paulus sagt, nicht Paulus, Augustin sagt, spricht vom Corpus permixtum. Ja. Da ist schon viel Mix drin. Schon mal gemerkt? Im Leib Jesu? In der Kirche? In der Gemeinde, wo du bist? Hast du schon mal gemerkt, dass in dir auch ein ganzer Cocktail drin ist? Ein Mix. Er ist übrigens anthropologisch verankert. Jakobus 4, Vers 8 heißt es, glaube ich. Richtet euer Herz aus, ihr Wankelmütigen. Wankelmütig heißt die Psycho, die ihr zwei Seelen habt. Das ist Grundanthropologie. Eine gewisse spezifische Art der inneren Gespaltenheit. Das wäre ein ganzes Thema für sich. Die Bibel lehrt hier interessant. Deswegen heißt es ja, Gott ist der, der dir die Kraft gibt, dein Herz in eine Einheit zu führen. Das kannst du von alleine gar nicht. Eine Frage der Erlösung auch. Hier ist das ganz Problematische, und in diesem Fahrwasser sind wir jetzt drin, dass ganz viele gemerkt haben, in der Kirche kann ganz schön viel Sünde sein, in der Gemeinde, in Wiedenest. Da kann ganz schön viel Schreck sein. Und zugleich entdecken sie, dass in der Welt nicht alles Sünde ist. Ich war vor einigen Wochen in London am Wochenende und ich war wirklich erschrocken darüber. Man kann in London jeden Abend was Schönes unternehmen. Ich habe mit meiner Frau gesagt, du, wir können jeden Abend, allein asiatisch, kannst du da in 30 Varianten essen. Also nicht, da gibt es den Chinesen so rum, so rum, so rum, so rum, da gibt es den Thailänder und den Vietnamesen. Also kulinarisch kannst du da, du kannst ein Angebot von Unterhaltung haben und das Schlimme dabei ist, du kannst jahrelang abends was unternehmen und du musst nicht einmal gesündigt haben. Versteht ihr, was ich meine damit? Es gibt ganz vieles, was in der Welt zirkuliert, das ist noch nicht automatisch Sünde. Das nächste, was kommt, was man entdeckt, dass es Menschen gibt, die nicht Christen sind, die sich oft mehr für andere Menschen einsetzen als manche Christen. Das setzt in uns einen kleinen Schock. Zumindest mir. Ich arbeite in Berlin mit jemandem zusammen, da brauchen wir, dass Gott Länder öffnet sozusagen. Wir hatten mit einem oberen Staatsangehörigen eines afrikanischen Landes zu tun, der ist überzeugter Moslem, muslimischen Glaubens. Und er sagte Folgendes: Ich bin Moslem, ihr seid Christen, ich weiß das, was ihr wollt. Dass ihr auch uns helfen wollt, aber ihr wollt das Evangelium geben. Das passt mir nicht, weil ich sehe das als falsch, was ihr sagt. Aber, jetzt stell euch vor, er sagte, weil ihr so viel unseren Menschen helfen könnt, dürft ihr reinkommen. Dürft ihr ins Land rein und allen helfen. Da sage ich, boah, das ist doch super, dass Gott hier handelt, obwohl der glaubensmäßig ganz woanders steht. Versteht ihr? Also ihr wisst selber, es gibt viele Beispiele. Und in diesem dualistischen Bild, da haben wir jetzt folgenden Salat. Aufgrund dieser Erfahrungen, die mit unserer Existenz, mit unserem Leben zu tun haben, kippen ganz viele jetzt in eine ganz merkwürdige Richtung, dass man sagt, naja, also eigentlich haben wir der Welt gar nichts zu geben. Wir sind ja selber nicht besser, dann lassen wir das doch sein mit der Verkündigung des Evangeliums. Es sind ganz viele so frustriert. die verkündigen, ich rede jetzt von unseren Ausrichtungen, ja? Von unseren Gemeindeskontexten, da haben ganz viele im Hintergrund, auch Theologen übrigens, sie würden es öffentlich, trauen sich noch nicht zu sagen, im Hintergrund, schon längst gesagt, naja, also eigentlich können wir uns verabschieden. Das hat ganz viele Defekte, weil das Bild so unzulänglich ist. Deswegen möchte ich auf folgendes Bild hinweisen, das hat mit einem apostolischen Momentum zu tun, weil wir brauchen einen Horizont, in dem wir entdecken, dass das, was Christus verkündigt hat, so zentral ist, dass wir im positiven Sinne radikal sein müssen, zu schauen, was hat Jesus gesagt. Ich weiß, dass es vielen nicht gefällt, aber es bleibt dennoch so, vom Wort Gottes, dass Jesus nur zweimal von der Ekklesia gesprochen hat, von der Gemeinde Jesu. Zweimal. Benutzt er den Begriff. In Matthäus, wo er sagt, was ihr in meinem Namen bindet, wird gebunden sein, was ihr nicht bindet, wird nicht, also wird, wo er Petrus das zuspricht, weide meine Schafe, nee, nicht weide meine Schafe, in Matthäus 16, wo er das Wort bringt, mit dem, wer ist drin, wer ist draußen. Da bringt Jesus den Begriff der Ekklesia, die herausgerufen, die Gemeinde. Ansonsten spricht er über 70 Mal, nennt er einen anderen Begriff, nämlich das Reich Gottes. Basileia tou theou. Basileia tou theou, das Reich des Herrn, des Königs, Gottes. Das Reich Gottes war sein großes Thema. Ihr könnt es im Buch nachlesen, die ganzen Bibelstellen, alles da. Also wenn Christus sein großes Thema war, das Reich Gottes, das bedeutet, der König im Himmel hat einen Hoheitsanspruch nicht nur an das, was christlich sein will, sondern an alles. Einen Hoheitsanspruch der König des Himmels. Der König des Himmels hat einen Anspruch auf 100% deines Lebens. Nicht nur 10% meiner Zeit. Auf 100% deines Kontos. Auf alles, was hier draußen ist. Und wenn da draußen jetzt im Wiedernesten einer begegnet, der den Herrn nicht gut findet, der Herr hat Anspruch. Er ist der König. Er ist der Schöpfer. Es ist seine Schöpfung. Deswegen heißt es auch im Vater unser, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten. Und das Vaterunser ist ein unglaublich geniales Gebet, weil es Folgendes darstellt. Es stellt auch aus dem fünffältigen Spektrum unterschiedliche Perspektiven dar. Das ist sehr, sehr interessant. Und die Reihenfolge, wie Jesus sagt, so sollt ihr beten, und was Jesus sagt, ist eine ganz klare Strategie. Das ist nicht zufällig. Wenn ihr hingeht und sagt, hört mal zu, so sollt ihr beten, das heißt, euer Herz muss ausgerichtet sein auf den Vater im Himmel. Du bist berufen in erster Linie, ich kürze ein bisschen plakativ ab, nicht rumzujammern, Herr, gib mir mein täglich Brot und vergib mir meine Schuld. Es gibt so viele Kontexte von Kirchen, wo sich fast nur noch um dieses Herr erbarme dich dreht. Das ist eine Majestätsbeleidigung. Ja, wo wird Gott angebetet? Wo wird Gott erhöht? Wo kommt die Schönheit, die Brillanz, die Freude, die Freiheit des Königs, des Reiches Gottes zur Geltung? Und das sieht man im Vaterunser schon sehr gut. Es wird eingebettet. Es ist nicht, dass es unwichtig ist, diese hirtenspezifischen pastoralen Bereiche, das ist überhaupt nicht das Thema, aber es wird von Jesus spricht, so sollt ihr beten, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und ich möchte Folgendes sagen, bevor wir in die Pause gehen. Das Reich Gottes, die Bedeutung, was es heißt, in Kunst, in Regierung, in Bildung, in Familie, Wirtschaft, Medien, das sind ja diese 8 Kernbereiche einer Gesellschaft nach verschiedenen Studien, was es heißt, in die Gesellschaft einzuwirken, ist ein zentraler Horizont, den wir brauchen in der Gemeinde, damit wir die Freude nicht verlieren, in dieser Welt einzuwirken. Wenn wir uns nur noch als Enklave fokussieren, Herr, gib mir mein täglich Brot, und wir sehen nicht mehr die Dimension, in die uns das Momentum reinführen will, vom prophetischen, evangelistischen, apostolischen, die setzen ganz stark diesen Aspekt. Die hat man lehrer einen Aspekt woanders, aber hier ist ganz wichtig, dieser Aspekt, das den Horizont zu öffnen. Du bist berufen, an deinem Arbeitsplatz Christus zu verkündigen. An deiner Nachbarschaft. Nur ist es doch, geht es dir nicht so, mir geht es so, ich tue es in der Regel gar nicht. Ich spreche dann, ja, ich bin da in Wiedenest, was machst du daran? Ja, dann spreche ich über christliche Werte. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ja nicht Evangeliumsverkündigung. Das ist Ausreden, ja. Ja, und dann, ja, ich gehe in die Kirche, das kannst du gerade vergessen, gehst in die Kirche, ja, ich gehe in die Gemeinde, ja, in die richtige Kirche. Kein Mensch versteht es, hat noch niemand das Evangelium gehört, weil du in die Kirche gehst. Das heißt gar nichts. Und es bedeutet, wir müssen zugerüstet werden, freigesetzt werden, miteinander eine Kultur zu haben, wo wir das angehen, mit Freude unseren Glauben oder über unseren Glauben zu den Menschen, die wir normal treffen, zu sprechen. Ganz normal. Ich habe mich vor einigen Jahren, ich mache bis noch 3 Minuten, ich hoffe, es ist okay. Vor einigen Jahren, vor 10 Jahren, habe ich gemerkt, wir müssen stärker in die Gesellschaft einwirken, sonst sind wir nur ein Klumpen, der zwar wächst, wo Menschen zum Glauben kommen, da bin ich auch sehr dankbar, aber die Strahlkraft, dass Christus sichtbar wird. Ich lebe jetzt seit über 20 Jahren im Allgäu. Ich habe bis zu diesem Tag damals noch nie jemanden gehört vom säkularen Bereich, der mich mal auf irgendwas in unserer Kirche angesprochen hätte. Als wäre sie nicht da. Als wäre sie nicht existent. Und da dachte ich, es ist eine Not, ein Leid. Du fängst an so zu denken, das ist apostolische Perspektive. Du sagst, das müssen, und dann gehst du Schritte. Du sagst nicht nur, das ist schlimm und so, jetzt gehst du Schritte, strategisch. Du sagst, das machen wir. Und ich fand es interessant, ich kam irgendwo auf den Impuls bei einem Seelsorgespräch oder irgendeinem Gespräch mit, war nicht mal Seelsorgespräch, mit einem Angestellten oder Unternehmer unserer Gemeinde. Und da habe ich gesagt, weißt du was, wir machen das jetzt anders. Wir treffen uns jetzt nicht mehr im Büro und in der Gemeinde bei mir, sondern ich komme zu dir an deinen Arbeitsplatz. Wenn du deine Mittagspause hast, ich weiß nicht genau, es war ein Sparkassen-Revisionsleiter bei uns. Du sagst mir, was du an Problemen hast, das ist so intensiv, was du zu lösen hast, wir machen es jetzt anders. Ich komme zu dir ins Büro zur Mittagszeit und dann erzählst du mir das und dann beten wir vor Ort. Und ich kann euch sagen, das war für mich und für ihn ein unglaubliches Erleben, was es bedeutet, dass wir jetzt die Kraft Gottes miteinander hier hineinsprechen, hier beten und hier wirklich eine Flagge hissen für den Herrn und Gott hat richtig gehandelt. Und wie Gott an diesen Menschen gehandelt hat, ich habe 5, 6 angesprochen, gesagt, hey, sprecht zu mir, schreibt mir, was das mit euch gemacht hat, als ich plötzlich auftauchte. Ja. In einem Geschäft, da kam das ganze Geschäft zum Glauben, da tauchte ich auf und wollte einen Mitarbeiter sprechen. Die Leiter, die Chefs von dem Geschäft, haben das mitbekommen und gedacht, was ist denn das für ein Pastor? Der sucht jetzt jemanden auf von unseren Mitarbeitern in seiner Pause, wohlbemerkt, also nicht von der Arbeit abhalten, gell, ist auch klar. Sucht den auf und spricht mit dem. Dann sind die in Kontakt mit mir gekommen, sind die bei uns alle in der Gemeinde. Die schreiben drüber, im Buch könnt ihr das nachlesen, was ist hier passiert. Und dann merken wir, wie wichtig es ist, anzufangen, das Reich Gottes nicht nur anzudenken, das Richtige zu reden, sondern hineinzugehen in diesen Gefäßen. Ich habe jetzt ein Beispiel gebracht am Arbeitsplatz. Wo werden wir zugerüstet und von wem werden wir zugerüstet, mit Freuden unseren Glauben zu bezeugen? Mit Zurüsten meine ich, das reicht nicht aus, dass ich dir sage, Druck mach, du weißt aber, dass du hier mal loslegen musst, gell? Verlorene Menschen, jetzt, wo hast du denn jetzt und so. Versteht ihr, das ist so eine Depressionsebene, du wirst nicht freigesetzt. Du kriegst einen Druck aufgeladen, das kann jeder. Mach mehr, du weißt, die Menschen sind verloren, wo hast du das und so. Das setzt Macht aber unter uns, setzt es keine Kultur, wo wir den König mit Freude weitergeben. Und es gibt Männer und Frauen, die haben eine spezielle Berufung, auf ein Schiff zu gehen, jetzt bildlich gesprochen, loszusegeln, Menschen mitzunehmen, zu sagen, hier wollen wir jetzt euch trainieren und schulen, wie es was bedeutet, an diesem Arbeitsplatz Christus zu verkündigen. Einer meiner größten Fans ist ein Arbeiter, in einer Fertigungsstraße, ein ganz schlichter Arbeiter, der sagt, ich habe nur eine ganz, ganz kleine Möglichkeit in dieser Fertigungsstraße, wo ich mir selber was gestalten kann. Und da hat er einen Bibelvers und da sagt er zu mir, eine ganz schlichte Person, da möchte ich Gott verherrlichen. Hier richte ich einen Tempel auf für Gott. Versteht ihr, was ich meine jetzt? Also hier an dieser Stelle. Und dieser Mann hat eine enorme Strahlkraft und Auswirkung auf andere, auf sein Umfeld, die zum Glauben kamen. Ganz schlicht. Das läuft nicht nur auf Chefetagen, auf allen Ebenen, wo du bist. Da, wo Gott dich hingesetzt hat, in deiner beruflichen Primärsphäre, da ist der Punkt, wo Gott ansetzen möchte. Aber um da weiterzukommen, können wir das nicht einfach im luftleeren Raum lassen. Ich sage, das hat mit dem apostolischen Gabenspektrum zu tun. Und in dem Sinn möchte ich jetzt euch eine Pause gönnen von wie vielen Minuten? 5?
Wir müssen um
12:30 wieder gewesen. Was wir alles muss, ihr mal. Okay, dann machen wir jetzt bis 15:45. Wenn man, das sind 7 Minuten, ich hoffe, das 7 Minuten Kaffeepause, genau, und in 7 Minuten geht es weiter. Danke.